Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie an diesem Sonntag mit dem Spruch für die kommende Woche aus dem Lukas-Evangelium 12, Vers 48. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist ein Bibelspruch, der macht ein bisschen Druck, nicht? Und ich will mir nachher in der Predigt Mühe geben, auch ein paar erbauliche Dinge von Gott her uns noch mit auf den Weg zu geben. Schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns mit unseren Liedern und Gebeten Gott loben und preisen. Und das wollen wir jetzt tun mit dem ersten angeschlagenen Lied. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Barmherziger Gott, wir leben aus deiner Kraft, der Fülle deiner Gaben. Gib uns Gedanken nach deinem Sinn, dass wir tun, was recht ist und leben, wie es dir gefällt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel für den 9. Sonntag nach Trinitatis aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi im 3. Kapitel. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Worte der Heiligen Schrift.
Thank you.
Wir hören das Evangelium für diesen Gottesdienst. Es steht bei Matthäus im 13. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verborg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns in der Stille um das rechte Verständnis seines Wortes bitten. Amen. Der Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern, ist ja ein Spruch, der ganz schön Druck aufbaut. Kann ich das erfüllen? In meiner Arbeit mit psychisch chronisch kranken Menschen, da habe ich viele Begegnungen mit Menschen, die sehr viel in ihrem Leben geleistet haben. Oft weit über ihre körperlichen oder mentalen Grenzen hinaus haben sie gearbeitet, geschuftet, und sind dann irgendwann ausgebrannt, am Ende depressiv und zusammengebrochen, und wir helfen ihnen. Was fordert Jesus eigentlich hier von uns? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich für diesen Gottesdienst angemessen hielt, in Lukas 10, Vers 30 folgende. Da wird auch öfters mal unterschiedlich ausgelegt, Aber da ist so eine Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und wer ist so derjenige, um den ich mich kümmern muss, mein Nächster? Und die beantwortet Jesus wie folgt. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber und zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pfleg ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen. So gehe hin und tue desgleichen, ist die Aufforderung von Jesus. Wer kennt diese Geschichte nicht schon seit seinen Kindertagen? So oft haben wir sie schon gehört. Hat vielleicht mancher von uns bei den ersten Worten schon abgeschaltet? Ist da nicht alles klar gesagt, eindeutig uns angekündigt? Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von den Räubern überfallen. Kennen Sie diesen Menschen, der von Jerusalem, dem Ort, losgeht, wo Gott bei ihm war? War es Adam und Eva? War es vielleicht der verlorene Sohn mit seinem Erbe? Oder war es vielleicht sogar ein Freund aus ihrer Jugendzeit, mit dem sie zusammen zur Schule gegangen sind und in den Kindergottesdienst? War es ein Arbeitskollege, der auch mal früher in die Kirche ging? Oder sind es die Kinder, die früher in den Kindergottesdienst geschickt wurden? Jerusalem, der Ort mit dem Tempel, in dem Gott bei den Menschen wohnte. Stadt, Gottesstadt genannt. Jerusalem, der Ort, der uns Menschen immer wieder mal ins Staunen versetzt. Jerusalem, die Stadt des Friedens, des Schaloms, so wird sie auch genannt. Dort, wo Gott angebetet wird, ihm Loblieder gesungen werden. Das Paradies, wo Gott mit dem Menschen redet. Der Ort, der Gott allein gehört und um den er sich persönlich kümmert. Vielleicht sogar das Gotteshaus hier in Sosa, die Gemeinde der Christen hier in Sosa, der Bibel- oder Gebetskreis, wo man Gott lobt und preist. Was ist Jerusalem für Sie? Den haben zuerst Adam und Eva verlassen, diesen Ort. Und den verlassen bis heute noch viele Menschen und sind unterwegs nach Jericho, hin zu den schönen Orten dieser Welt, zu den Orten, die die herrliche Kraft und Schöpfungskraft der Menschen zeigt, menschliche Werke sind, zu den alten Orten der Zivilisation, die zerstört wurden, zerfallen sind und heute ausgegraben werden, wie Jericho oder Pergamon oder Babylon. Orte der Geschichte, Orte des Gerichts, die niemand mehr aufbauen sollte. Diese Orte, diese Jericho-Orte, diese schönen Städten mit ihren Börsen und Bordellen, mit ihren Kulturpalästen und Megafabriken, mit ihren Regierungssitzen und Gerichtsgebäuden, die hatten doch schon immer eine anziehende Kraft für uns Menschen. Da nimmt man auch mal ein Risiko auf sich. Mal einen Umweg, mal eine holprige Abkürzung, um dorthin zu kommen. Wissen Sie, in meiner Arbeit mit chronisch-psychischen Menschen, da lerne ich viele solche Wege kennen, Lebensgeschichten, die sie mir erzählen in meiner Biografiearbeit, die ich mit ihnen mache. Eine Frau sitzt mir gegenüber, mit 16 war sie schwanger. Der Arzt sagte, es ist legal, das Kind abzutreiben. Sie hat doch ihr Leben vor sich, sie will doch noch studieren, sie will doch was werden. Sie hat das Zeug dazu bekommen von Gott, mehr aus ihrem Leben zu machen. Das Kind stünde ihr im Wege. Und sie überließ dieses Kind den Räubern, ließ es abtreiben. Aber es kam anders in ihrem Leben. Nicht das Leben wurde schöner, sondern das Gewissen schlug an. Aus legal und gesetzeskonform wurde Anklage des Gewissens wegen der Tötung ihres Kindes. Und so lebte sie über Jahre, Jahrzehnte mit dieser Anklage und wurde krank. Ist heute nur noch ein Wrack, psychisch krank, sagt der Arzt. Verwundet in der Seele und völlig nackt, beraubt um ihr Gewand der Unschuld und des Gehorsams gegen Gottes Gebot, du sollst nicht töten, lebt sie heute. Oder ein Mann sitzt mir gegenüber, der wollte nach Jericho, nach Berlin, Jericho ist ja nicht mehr so in, der wollte nach Berlin, in die Welthauptstadt, hat gearbeitet, hat geschuftet, jeden Tag, jeden Sonntag, jeden Feiertag genutzt, um Geld zu verdienen, kann sich heute sehr viel leisten, hat genügend Geld, aber braucht nur noch 87,25 Euro bei mir in der Einrichtung pro Tag, ausgebrannt, depressiv, steht nur noch auf, wenn wir ihn bitten, mal zu Tisch zu kommen. Der Arzt sagt, psychisch krank, verwundet in der Seele. Die Räuber zogen ihn aus, nahmen ihm die Lebensfreude, die Motivation, seine Kraft und ließen ihn halb nackt, halb tot liegen. Viele solche Lebensgeschichten kennen wir doch. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Räuber zogen ihn aus. Das war das Ergebnis bei Adam und Eva nach dem Sündenfall. Ihre Würde als Gottes Ebenbild, ihre Schönheit als Gottes Spiegelbild, ihr Gewand der Unsterblichkeit und der Unschuld wurde geraubt. Nach dem Sündenfall erkannten sie, dass sie nackt waren und versteckten sich vor Gott, wollten, dass Gott vorübergeht und sie nicht mehr anspricht. Kannten doch das Gebot Gottes, du sollst nicht davon essen oder du brauchst nicht davon essen. Aber Gott fragt, Gott ruft, Gott geht ihnen nach, Adam, wo bist du? Und er geht an dem gefallenen Menschen nicht einfach so vorbei. Wie der Priester vielleicht. Gott geht an keinem Menschen achtlos vorüber. Das Gewissen schlug an und verklagte sie, tiefe Wunden schlug der Feind Gottes, die Räuber, die Dämonen, der Satan in die Seele, das Herz blutete ihnen und auch Gottes Herz blutete, weil er sein Gegenüber verloren hat. Es erfüllte sich die Ansage Gottes, wenn du davon isst, musst du des Todes sterben, nicht gleich, sondern langsam und schmerzhaft, erstmal halbtot, getrennt von Gott, getrennt von unserem Schöpfer. Da liegt der Mensch am Boden und die Räuber machen sich davon und lassen ihn liegen. Ich frage mich immer, steht das ist halbtot für den ersten Tod? Noch gibt es Hoffnung. Der zweite Tod ist schlimmer. Als erstes in dieser Geschichte lässt Jesus den Priester kommen. Er vertritt das Gesetz Gottes, den Logos im Griechischen genannt. Seine Weisheit, sein Verstand, sein ewig gültiges Wort und überall gültiges Wort im Himmel wie auf Erden. Der Priester soll dieses Gebot unter uns Menschen aufrechterhalten, verkündigen, lebendig erhalten. Aber der Priester geht an ihm vorbei. Konnte er in so einer Situation nicht mehr helfen? Er muss doch nicht sagen, dass man schuldig ist. Das weiß man doch in so einer Situation. Es tut doch nur noch mehr weh, wenn dann einer kommt wie der Priester und einem das Gebot Gottes vor Augen hält. Wie dankbar wird der Mensch gewesen sein, wie wird er aufgeatmet haben, als der Priester an ihm vorüberging, als Gottes Gesetz, Gottes ewiges Gebot an ihm vorüberging, als er sich von ihm entfernte. Wissen Sie, wie viele Menschen halten das nicht aus, wenn Gottes Gebot ihnen nach einem Fall vor Augen gehalten wird. Wir halten es nicht aus, wenn Theologen über Gottes Gebot reden. Sie sind froh und deswegen verlassen sie oft die Kirche, wenn ihnen das nicht noch vor Augen gehalten wird. Aber kann Gottes Gebot, Gottes Gesetz gar nicht helfen? Soll es wirklich bloß die Sünden offenbaren, den Sünder warnen und hinterher verurteilen? Nach dem Priester kommt der Levit. Da kommt das aktuelle Wort Gottes, im Griechischen das Rema. Das, was einem persönlich zugesprochen wird, in einer ganz gewissen Situation, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum. Die Prophetie, würden wir sagen, Gottes Ruf zurück zu ihm, zur Umkehr, zur Buße, zur Beichte. Und auch dieses geht an dem gefallenen Menschen vorüber. Es ist doch gut, wenn Gott mal warnt, wenn Gott nicht das Gericht noch mal ins Erinnerung ruft und nicht gleich den Sack zumacht. Aber wie viele halten es nicht aus, wenn ihnen Gottes Wort zu nahe kommt, wenn sie in Zwängen gefangen sind, aus denen sie nicht mehr herausfinden. Sie wenden sich ab. Das tut dann weniger weh. Möglicherweise empfand dieser Mensch Dankbarkeit, als der Priester und der Levit, als Gottes Gebot und Gottes Ansprache an ihm vorüberging. Als letztes kommt der barmherzige Samariter. Wer war er? Jesus sagte am Ende der Geschichte zum Schriftgelehrten, der ihn nach dem ewigen Leben gefragt hat, so gehe hin und tue desgleichen. Wie oft wurde schon gepredigt, dass dieser barmherzige Samariter wir sein sollen. Wir sollen uns um den Mitmenschen kümmern. Aber ich habe gelesen im Johannes 8, Vers 48, dass Jesus vorgeworfen wird. Er sei ein Samariter und von Dämonen besessen. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und hast den Teufel? Das mit dem Teufel, das weist Jesus sofort zurück. Auf den Vorwurf, dass er ein Samariter wäre, geht er nicht weiter ein. Nazareth lag dicht bei den Orten Samariens und mancher kehrt halt einfach alles über einen Kamm. Er, Jesus, ist jedenfalls der Reisende, der aus den Städten Samariens kam, sich nicht zu fein war, ihnen zu predigen, Wunder zu tun und zu heilen. Er, Jesus, ist der barmherzige Samariter. Kein anderer kann es sein, Sie nicht und ich nicht. Nur er, Jesus Christus, kommt eines Tages wieder. Und dann wird er den Rest bezahlen, der noch offen ist. Und wenn du mehr ausgibst, sagt er, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Er will dich zurückholen, zum Vater, zurück in Gottes Haus nach Jerusalem. Und deswegen nimmt er dich auf sein Tier, sein Reittier, das könnte Jesus Körper sein. Von ihm allein wird in Jesaja 53, drei folgende, beschrieben, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den von Gott Geplagten und Geschlagenen und Gemarterten. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Können Sie dieser barmherzige Samariter sein? Ich kann es nicht. Das überfordert mich. Ich bin der Mensch, der unter die Räuber gefallen ist, der Entblößte, der um seiner Unschuld willen Entkleidete, der geschundene Adam, der Mensch. Und wenn Jesus mich auffordert, so gehe hin und tue desgleichen, so will ich mich auf ihn setzen, auf sein Tier und heimbringen lassen. Ohne meinen Herrn Jesus Christus, ohne sein Tragen, seine Barmherzigkeit, ohne sein Bezahlen für mich, da wäre ich doch heute tot oder halbtot und in Ewigkeit ganz tot, fern von der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat den Menschen dem Wirt übergeben, ihn in die Herberge gebracht und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pfleg ihn. Haben Sie sich bei diesem Satz schon mal gefragt, warum hat er ihn denn nicht in die evangelisch-lutherischen gebracht? Oder warum hat er ihn denn nicht zur Diakonie Erzgebirge gebracht? Können die sich darum nicht genügend kümmern? Nach dem Priester und nach dem Levit, die an ihm vorübergingen, fehlten dem Samariter die Vorstellung, dass Priester und Levit richtig pflegen werden. Die können einem die Leviten lesen, aber das braucht man doch nicht. Oder kann die Kirche auch so ein heilsames Örtchen wie die Herberge sein, so ein Gasthaus werden, in der der Priester so ein Mitmensch ist, der zuhört und sich vieles anhört, was er ja auch zu hören bekommt, und dann denjenigen pflegt und vergibt im Namen Jesu Christi? Der barmherzige Samariter, der entscheidet sich damals, den geschundenen Menschen dem Wirt anzuvertrauen, dem Wirt, dem man von den Tiefen seines Lebens erzählt, ohne dass man verurteilt wird, das überrascht mich ein wenig. Das Hirtenamt ist doch ein Seelsorgeamt, das sich immer zuerst um den geschundenen Menschen kümmern müsste und nicht um Sitzungen und Bürokram. Den vollen Lohn, den gibt es dann hinterher, nicht vorneweg. Aber Jesus bezahlt den Rest, wenn er wiederkommt. Ich mache ja in meiner Arbeit Biografiearbeit. Da reden Menschen davon, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Und voriges Jahr war eine Ausschreibung gewesen, eine Weiterbildung nur für Pfarrer zum Thema Beichte. Professor Zimmerling, ein sehr frommer Professor in Leipzig, den ich sehr schätze, hat eingeladen. Ich war so mutig und dachte mir, ach, ich melde mich auch an. Ich bin ja kein Pfarrer, aber vielleicht komme ich dort rein. Würde mich mal interessieren, diese Beichte, die ja in der evangelischen Kirche nicht so gepflegt wird. Zu meiner Überraschung bin ich angenommen worden, war im November zu dieser Weiterbildung. Und die Überraschung für Professor Zimmerling war, nicht ein Pfarrer von den hunderten sächsischen Pfarrern hat sich zu dem Thema Beichte angemeldet. Es waren nur so aus dem Evangelisationsteam Andreas Riedel und aus dem Biker-Bereich der Roberto Jahn und so, Gemeinde, also Leute, die in der Gemeinde arbeiten, wo Menschen hinkommen und von ihrem Leben erzählen, und ich natürlich, und so, der in der psychischen Arbeit arbeitet, aber kein Pfarrer. Keinen Pfarrer hat es interessiert, was ist denn mit Beichte und Vergebung im Namen Jesu Christi überhaupt möglich? Überraschte mich sehr. Jesus, der barmherzige Samariter, lädt uns jedenfalls ein, jeden Einzelnen, seine Schwierigkeiten auf ihn zu legen, seine Verwundungen auf ihn, auf seinen Körper, auf sein Tier zu legen. Mit Öl und Wein dient Jesus dem geplagten Menschen zur Heilung. Jesus ging hin zu ihm, dem niedergeschlagenen Menschen, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn. Jesus will mit Öl, das ist ja das Bild für den Heiligen Geist, heilen, das Gewissen reinigen, Vergebung und Tröstung zusprechen und neue Kraft und Lebensmut und Motivation verleihen. Und Jesus will mit Wein, das erleben wir ja immer wieder im Abendmahl, mit seinem Blut die Sünden vergeben, alle Wunden verbinden, mit dem Band der Liebe und des Glaubens und der Hoffnung den Menschen heilen und wieder zurechtbringen. Wissen Sie, in Offenbarung 6, Vers 6, da werden wir auf die große Teuerung am Ende der Zeit vorbereitet. In der großen Inflation werden Weizen und Gerste teurer, Brot und Lebensmittel, aber Öl und Wein, steht da, dürfen nicht angerührt werden. Gottes gute Gaben, Gottes Geschenke an uns Menschen, die bleiben immer und ewig kostenfrei. Jesus will dir im Brot seinen Körper anbieten im Abendmahl. In Schwachheit steig auf, leg all deine Krankheit, all deine Schmerzen auf ihn, er nimmt sie zu sich. Er, Jesus, kann jeden verletzten Menschen tragen und zurück zum Vater bringen. Und wenn dann nächste Woche nicht gleich alles heil ist, die Behandlung sich hinzieht, wie es so oft ist, dann sei gewiss, er, Jesus, kommt wieder. Und dann zahlt er alles, was Sie vielleicht einem anderen an Guten getan haben als der Wirt. Und er wird alle Tränen abwischen und alles Leid wird ein Ende haben. Und Sie werden den vollen Lohn erhalten, wenn Sie als Wirt etwas mehr gemacht haben als das Notwendige. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Noch einige Bekanntmachungen. Und auch wenn wir ihn heute schon zweimal gehört haben, will ich uns noch einmal den Spruch für die neue Woche lesen, weil alles, was man mehrfach hört, kann man sich gut merken und schließlich soll dieser Spruch uns durch die ganze Woche begleiten. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das Dankopfer, was wir beim nächsten Lied einsammeln, ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt. Heute um 11 Uhr laden wir ein zum Kindergottesdienst und zur Lämmergruppe. Die Christenlehre startet ab 1. September wie gewohnt montags. Die genauen Zeiten dafür hängen drüben am Pfarrhaus im Schaukasten. Morgen um 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch ist Konfirmandenunterricht für die Klassen 7 und 8. Die 8. Klasse beginnt in diesem Jahr um 15.45 Uhr und die 7. Klasse um 16.45 Uhr. Unsere Jungschar startet auch wieder, in Zukunft allerdings mittwochs 16.30 Uhr in der Hintertür. Am kommenden Mittwoch geht es wieder los. Ebenfalls am Mittwoch lädt die landeskirchliche Gemeinschaft zu einem Abend mit Sharon Hüfken zum Thema zum Glauben einladen, aber wie? Dort geht es auch 19 Uhr in der landeskirchlichen Gemeinschaft los. Am Donnerstag startet auch wieder der Singkreis mit Therese um 16 Uhr im Pfarrsaal. Noch einmal eine herzliche Einladung zu einem neuen musikalischen Projekt zum Kinder- und Jugendchor. Er beginnt ab 28.08. immer donnerstags, wöchentlich um 17 Uhr mit Christine und Rebecca. Nähere Informationen dazu findet ihr im Kirchboden. Und schließlich findet am Freitag um 19.30 Uhr Bibelstunde statt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andreas Keller. Für mich war das eine sehr wertvolle und eindringliche Predigt. Vielen Dank. Am kommenden Sonntag findet um 9.30 Uhr Gottesdienst statt und dann ist auch unser Pfarrer wieder hier. Wer sich vielleicht wundert, dass er jetzt 4 Gottesdienste in Folge nicht da war, dem sei gesagt, es war nicht alles Urlaub. Zurzeit ist er mit den Konfirmanden der 7. Klassen unserer Region und einigen Mitarbeitern zur Konfirmandenrüstzeit in Pockau in der Strobelmühle. Und ebenso am nächsten Sonntag findet 11 Uhr Kindergottesdienst statt. Anlässlich ihrer goldenen Hochzeit wurden am gestrigen Tag in unserer Kirche eingesegnet Herr Gunther Teubner und Frau Margitta Teubner, geborene Krumbiegel. Wir wollen für das Jubelpaar beten. Herr unser Gott, du hast alles ins Dasein gerufen. Du hast die Welt mit Weisheit geordnet und den Menschen nach deinem Bild geschaffen. Mann und Frau sollen einander unzertrennliche Gefährten und Helfer sein, sodass sie nicht mehr zwei, sondern ein Leib, ein Herz und eine Seele sind. Unter dieser Zusage hast du auch Gunther und Margitta Teubner durch 50 Jahre Ehe getragen. Wir bitten dich, für sie gewähre ihnen die Fülle deines Segens, damit ihre Liebe greift und sie beide in Treue miteinander glücklich auch weitere Jahre verbringen dürfen. In frohen Tagen mögen sie dich loben, in schweren bei dir Hilfe suchen und finden, bei all ihrem Tun deine Nähe verspüren, in der Not deine Hilfe erfahren, in der Gemeinschaft des Glaubens dich preisen und in der Welt deine Zeugen sein. Lass sie in Gesundheit ein hohes Alter erreichen und mit ihren Verwandten und Freunden zum himmlischen Reich gelangen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen weiter beten. Groß bist du, Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist kein Gott vor dir gewesen und wird kein Gott nach dir sein. Du allein bist Gott, der Herr. Und dir allein gebührt unser Lob, aller Preis und aller Anbetung. Danke für dein gutes Wort, für deine guten Worte, die du heute wieder zu uns gesprochen hast. Es sind Worte voller Wahrheit, keine leeren Wahlversprechen. Es sind Worte der Ewigkeit. Auch in Zukunft haben sie den gleichen Wert. Und es sind Worte des Lebens, die dem Tod die Macht genommen haben und uns Vergebung und ewiges Leben zusichern. Danke, Jesus Christus, dass du für uns gekämpft hast gegen Tod und Teufel. Du stehst uns auch im Alltag bei in all unseren Kämpfen. Danke, Jesus Christus, dass du uns geliebt hast, bevor wir dir mit unserer Liebe antworten konnten, und dass du uns liebst in alle Ewigkeit. Danke, Jesus Christus, dass du uns gerettet hast, was du an Sünden, an Schmerzen, an Krankheit auf dich genommen hast, das übersteigt unsere Vorstellung. Aber staunend nehmen wir diese Rettung an, bereuen und bekennen dir unsere Verfehlungen und staunen über deine Gnade und Barmherzigkeit. Danke, Jesus Christus, für deinen Segen. Im Segen sicherst du uns zu, dass du uns schützen möchtest. Im Segen schaust du uns freundlich an und begegnest uns von Angesicht zu Angesicht. Danke, Jesus Christus, in dir haben wir Gott gefunden. Du bist mit dem Vater eins und wer dich kennt, kennt den Vater. Wir dürfen dich immer mehr kennenlernen. Dein Heiliger Geist erschließt uns alles, was zum Leben notwendig ist. Wir befehlen uns dir an, so nimm denn unsere Hände und führe uns. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir gemeinsam das letzte angeschlagene Lied singen.
Thank you.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.